Segelreporter, IMOCA Spezial, der Podcast mit Carsten Kemling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von boat24.com, die Bootsbörse mit über 33.000 Angeboten. www.boat24.com.
Der 8.9.2025. Wir sind wieder da mit einem IMOCA The Ocean Race Spezial. Und tief im Süden sitzt der Carsten, der Podcasten. Hallo Carsten.
Moin.
Und immer noch an der französischen Küste, im Innenhof, live aus den Innenhöfen.
Das Miku, mag er nicht. Miku.
Das mag ja, er gar aber nicht. Nicht live aus den Innenhöfen.
Ja, ganz siehst du, das mag nicht, er gar nicht.
Sondern eben noch bis vor kurzem auf dem Steg.
Und auf dem Steg?
Auf dem Steg, ja, weil ich nämlich mein Boot eingepackt habe. Jetzt bin ich so ein bisschen verheult, weil wenn das Boot eingepackt wird und unter einen Kran gestellt wird, dann weiß man, dass der Sommer vorbei ist. Das ist ein untrügliches Zeichen. Wenn die Minis tief fliegen, also am Kran, dann ist der Sommer vorbei. Also insofern, ja, stehe jetzt Segelreporter voll und ganz zur Verfügung.
Das heißt, ich packe jetzt die kurze Hose wieder ein, weil jetzt der Sommer vorbei ist. Na gut.
Ja, kannst du machen.
Wir wollen am Anfang über das The Ocean Race 2025 sprechen. Wer jetzt denkt, sein Player ist ein bisschen kaputt. Ich habe mich dem Tempo dieses Rennens, dieser Etappe angeglichen.
Hoffentlich haben wir jetzt nicht alle abgeschaltet.
Hey, ich stelle mir gerade vor, wie die Hörer alle auf ihren Playern auf. Ja, guck, du kannst ja die Geschwindigkeit einstellen, wie sie alle. Ihr dachtet wahrscheinlich technischer Fehler. Nein, das war geplant. Ja. Seit heute Morgen denke ich drüber nach. Mhm. Ich habe heute ein Video gesehen vom Start. Und wenn ich es nicht gesehen hätte, hätte ich gedacht, das war total rasant. Weil du hörst diesen Sprecher auf The Ocean Race Europe, ich verlinke das Video mal, das Startvideo, das offizielle. Der spricht immer so, also auf Englisch, und sagt so, ja, kann Paprika Kehr jetzt, wenn er jetzt die Wende und wenn er dann ist er vorne und spricht ganz schnell und denkst so, die ballern da mit 30 Knoten lang, nee, so, weiß ich nicht, 1,3 Knoten wahrscheinlich. Es war sehr langsam. Also jetzt dümpeln sie rum da irgendwie, also noch, jetzt sind sie gleich irgendwie, oder waren in Monaco, sind sie nochmal vorbeigefahren. Das ist gerade schon sehr langsam, aber es gab trotzdem Aufregung. Ich spiele mal was ein und dann kann Carsten übernehmen. Achtung. Schreit man im Englischen Raum?
Nee, Water, sagt er. Also so heißt das.
Ich habe Raum
verstanden. Room, also schreibt Room so, oder Water. Also gib mir Platz, also gib mir genug Wasser zur Verfügung.
Ach, das ist, keine Ahnung, es hört sich nur an wie Raum, aber das liegt wahrscheinlich dran, wenn man es schlecht versteht, weil er schreit. Ich habe gedacht, er guckt gerade Deutschland Fußball und regt sich auf, aber er hat sich über Paprec Arkea aufgeregt, ne?
Ja, definitiv. Und ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, weil ich habe echt.
Boris schreit oft im Moment wegen Zuschauer.
Genau, das war jetzt so das zweite Mal. Und ich musste aber auch schmunzeln, dass du sagst, ja, und von wegen war alles nicht so aufregend. Also ich habe wie gesagt, ja, nicht den ganzen Tag, aber ich habe schon ziemlich lange an der Geschichte gerade wieder dran geschrieben, weil ich da doch auf einige Sachen sehe, die bei so einem Start irgendwie da abgelaufen sind. Und ich fand es tatsächlich mega aufregend, weil es sehr, sehr untypischer Start war, aber auch sehr, sehr spannend. Aber ich gebe dir völlig recht, wenn ich das sehe ich so aus mit meiner Segelbrille und Taktik und weiß nicht, Strategie und hin und her, aber eigentlich ist es natürlich Zeitlupensegeln. Wobei, was du gerade eingespielt hast, das zeigt natürlich, dass die Jungs und, oh, jetzt darf ich wieder nicht wieder Mädels sagen, die Jungs und Frauen an Bord, das komplett anders.
Du kannst doch die Männer und Frauen sagen.
Männer und Frauen, ja, darum.
Die Frauen und Männer an Bord.
Okay. Aber dass sie wirklich da voll in diesem Geschehen sind und das war so untypisch und spannend und knapp und hätte auch voll in die Hose gehen können und ja, dass man natürlich auch bei Flaute ist es teilweise noch viel spannender, solche Szenen, aber die kannst du natürlich nicht, und das ist die Krux vom Segelsport, die kannst du eigentlich nicht im größeren Publikum irgendwie als spannend verkaufen. Ja, aber in dem Fall, um quasi zu dem Start jetzt nochmal zu kommen, muss ich auch sagen, die letzten Mal haben wir auch schon drüber gesprochen, habe ich mich so ein bisschen drin verloren in diesen taktischen Überlegungen, die da beim Start passieren, bei einem Langstreckenrennen, aber das hat auch nur dann mehr Sinn gemacht, weil es eben kurz nach dem Start dieses Scoring-Gate gab. Ich muss die Vergangenheitsform wählen, weil dadurch hat natürlich auch Risiko und diese sag ich mal, Positionierung beim Start, die natürlich nicht zur Spezialdisziplin der Offshore-Racer gehört, auch nicht gehören sollte oder kann. Das sind andere Fähigkeiten, die man da braucht. Aber dadurch, dass es eben 2 Punkte für den ersten und 1 Punkt für den ersten, zweiten, kurz nach dem Start eben schon gab, ist natürlich dieses Gewicht auf dieser Startsituation viel größer gewesen, als es normalerweise ist. Und diesmal haben wir einen Start, ein Scoring Gate, was habe ich eben geschrieben, 234 Meilen, glaube ich, später. Also es ist noch nicht durchquert, das kommt irgendwann westlich von Korsika, da muss nur so ein Breitengrad durchfahren werden, dann gibt es eben diese 2 oder 1 Punkt, die ja sehr wichtig sind, im Verlauf dieses Rennens auch schon wichtig waren. Ja, und insofern ist das zwar nett, diesmal ist es jetzt wieder nett, diese Positionierungsgeschichten, aber die sind ja nicht spielentscheidend, was wir inzwischen ja auch schon gesehen haben. Das Feld hat, wie du schon sagst, schiebt sich da ins Zeitlupe vor und zurück. Aber ich habe das jetzt so ein bisschen, ja, möglicherweise auch ein bisschen überinterpretiert, also weil dieses Geschrei, was wir eben gehört haben, ja, das mag auch den einen oder anderen erstaunen, weil Boris sich da ohne Wegerecht mit Wind von Backbord auf die Startlinie zubewegt und Richomme mit Wegerecht von der rechten Seite kommt. Und dann denke ich, wieso schreit er jetzt? Er hat doch gar keine Vorfahrt. Aber wenn man sich da so ein bisschen weiter reinbegibt in die Situation, das ist schon ziemlich spannend. Also der möchte, im Grunde will Boris nicht, dass Paprec zu nah an ihm dran wendet, weil er dann eben ja blockiert werden könnte. Also ich will das jetzt nicht alles hier erklären, das ist ein bisschen kompliziert, man muss sich das wahrscheinlich ein bisschen angucken. Ich habe da nochmal so ein paar Bildchen gemalt und Analyse und rausgenommen, das konnte man ganz gut aus dem zweiten Tracker die Bilder nehmen. Also er hat im Grunde eine ganz spezielle Situation genutzt. Normalerweise, man startet ja gegen den Wind bei einer normalen Regatta, wo im Grunde auch das Ziel der Wettverleitung ist, die Startlinie im rechten Winkel zum Wind zu legen. Das haben die da nicht gemacht, haben sie schon öfter nicht gemacht, beim letzten Mal auch nicht. Wir erinnern uns, dass dann auch Richomme als einziger mit Wegerecht auf Backbordbug die Linie entlang genagelt ist und deshalb auch alle hinter ihm knapp durch mussten und es auch da Geschrei gab. Ich weiß nicht, warum die Wettverleitung das nicht macht. Entweder das kann Unfähigkeit sein, das kann aber auch sein, dass es denen sagen, einfach ganz egal, es gibt ja auch Raumschutzstarts, was auch immer. Jedenfalls war das jetzt ein bisschen untypisch, dass der Wind ein bisschen weiter
von... Die gucken, glaube ich, vorher, wie viel Wind ist. Die sehen, dass einen Tag vorher, dass kein Wind ist. Dann sagen die, um ein bisschen Spannung reinzukriegen, lassen wir es wenigstens schreien. Genau. Deshalb lassen wir das jetzt so.
Aber es war jetzt einfach wirklich eine komische Situation, weil eigentlich, wie gesagt, wenn das richtig liegt, in Anführungsstrichen eine Linie gegen den Wind und man nach Louvre kreuzen will, nicht nur einen Schlag hat, dann sollte es egal sein, ob man jetzt links oder rechts startet. Aber in diesem Fall war eben, der Wind kam deutlich weiter von links, das heißt, der Schlag auf Steuerbordbug raus, auf dem nicht vorfahrtsberechtigten Bug, es war eben vom Vorteil. Naja, und Richomme hat das wieder wie beim letzten Mal, ich weiß auch nicht, warum man das ständig macht, der hat gesagt, alle anderen fahren auf dem anderen Bug direkt los, ich räume sie einfach mal von alle ab mit Wegerecht. Und der ist halt wieder gelauert hinterm Startschiff. und hat ja dann auch seine Wegerechtssituation ausnutzen wollen. Aber als das beste Thema, was ich bei den letzten Starts auch schon mal beschrieben hatte, man kann so ein, also den Vorteil kann er gar nicht richtig ausnutzen, weil er, wenn er in diesem Moment dann eben wenden muss, und wir haben alle gesehen, wie unglaublich langsam so ein Imoca Wende, das ist echt traurig da so mit anzusehen, wenn die sich durch die Wände würgen, richtig, dann, ich habe das beim letzten Mal auch noch mal im Replay gesehen, das war tatsächlich dann ja in der Start davor war ja in Nizza, ne? Bin ich da, jetzt komme ich durcheinander. Ne, jetzt war in Genua, Nizza, davor ja. War Nizza. Und da haben auch so einen Start, genau. Boris ist ja ziemlich gut rausgekommen. Und dann hat man im Video nachher nochmal gesehen, wie der eine Wende eben eigentlich verpatzt hat. Da ist dann Luis nochmal nach vorne gerannt und hat sich das Kind auch viele vom, selbst auf, vom Fahrtensegel, von großen Genuas, wenn sich das eben vorne nicht um das Vorstark rumwirkt, diese Genua. Und da ist nochmal das große Problem, du hast ja zwei Vorstarke fest angeschlagen, die J2 und davor noch dann die von diesem Code Zero. Und dann muss der zwischen J2-Vorstark und Code Zero dieses ganze Tuch rumgewirkt sein. Das hakte dann beim letzten Mal. Und naja, das hat auch damit zu tun, dass diese Wänden halt so elendlich mühsam sind. Naja, und jetzt hat Richomme hat im Grunde war es ein Scheißstart. Der ist auf mit Wegerecht gestartet und hat dann sofort gewendet, bleibt natürlich ewig da rumstehen und dann hat das Boris wirklich, also das muss ich sagen, es war eine komplizierte Situation, ist hinter ihm abgefallen mit Speed. Und hat dann schnell die sichere Lee-Stellung gehabt, ist in Lee rausgefahren. Ich weiß noch nicht, warum. Also eigentlich war das klar, dass er da rausfährt. Deshalb fand ich diese, ja, das lautstarke Schreien da ein bisschen ja überkandidelt. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich es ein bisschen überinterpretiert sogar habe, weil das glaube oder ich meine zu erkennen, aber man hat ja da wirklich Onboard-Feed und das finde ich schon ganz interessant, dass man sieht, wie die auch auf Malizia, bevor diskutiert wird, man erkennt so diese Zwischentöne und ist nicht angewiesen auf irgendwelche Pressemitteilungen oder so, man sieht es ja quasi live. Und ich glaube, die haben sich gerade so ein bisschen gefunden, weil Richomme wird das auch nicht cool gefunden haben, dass Boris beim letzten Mal einen Protest eingereicht hat, der übrigens auch nicht verhandelt wurde, weil die Protestflagge gar nicht oder nicht gesetzt wurde oder jedenfalls das Schiedsgericht auch zu spät informiert wurde, wie auch immer, aus technischen Gründen, aber da bist du natürlich dann auch, ist der eine Skipper und der andere, die sich alle noch in den nächsten Jahren treffen werden und vielleicht auch dann aufeinandertreffen werden in diesem ganzen Hierarchiekonstrukt Richtung Vendée Globe. Vielleicht will man das schon mal zeigen, ey du, ich bin hier nicht der kleine Leisetreter, der vor dir auf die Knie geht. Ich fand, das hat Boris vor ein paar Jahren immer mal, wenn er über Dorlin, Charlie Dorlin gesprochen hat, dann war das Dallon. Schon so, oh, was für ein cooler Typ, Dallon. Genau, sehr schön. Ich hab auf den Einsatz gewartet, irgendwas wird schon in die Richtung.
Das war nur ein Wort, kein Satz.
Dallon mit Doppel-L, sehr schön. Genau. Aber da hat er im Grunde schon fast so, weißt du, wie so ein Fanboy, was ja auch verständlich ist, weil er war noch relativ frisch in diesem ganzen Imoca-Circuit. Wenn du so über jemanden sprichst und auch mit Respekt und so, dann ist es relativ schwierig, einen zu überholen. Und jetzt ist man, Richomme ist Vendée Globe Zweiter, Boris will da irgendwie hin und kann es auch, hat ein starkes Projekt mit seinem Neubau für die nächste Generation. Die werden noch aufeinandertreffen. Vielleicht ist es schon so ein bisschen, abgrenzt. Oder jedenfalls hört sich das nicht so an, dass, also da hätte man auch leiser vorgehen können. Ich glaube, wenn er da auf Rosalin und Nico getroffen wäre in der Situation, das wäre leiser abgegangen, um es mal so zu sagen. Ist ja auch egal.
Vielleicht liegen auch ein bisschen die Nerven blank, kann das sein, ja. Weil ich meine, er hat jetzt schon natürlich rein sportlich dann einen drüber gekriegt. Ich fand die Interviews danach immer so ein bisschen, ja, ich kann auch irgendwie, ich fall mit dem Fahrrad hin und schlag mir das Knie auf. Und wenn mich einer fragt, was passiert, sage ich, oh, es hätte auch das Kind sein können, ist eigentlich ganz gut. Weißt du, so nach dem Motto, weil er erzählt immer toller Teamspirit und so. Wir hatten tolle Stimmung an Bord. Ich meine, deshalb macht er dieses Rennen nicht. Dann könnte er auch, mein Gisela steht in Schleswig, könnte er gerne nutzen, wenn er segeln wollte.
Ja.
Weißt du, so, da kannst du auch Fahrtensegeln machen. Das war jetzt, das fand ich ein bisschen schwach, weil vielleicht mal rauslassen und sagen, ja, es ist scheiße gelaufen, wir sind völlig unzufrieden oder irgendwie, weißt du, so
ja, das
Nagelsmann-esk mal so ein Spiel zu nicht gut zu sprechen, und das hat er jetzt gemacht. Vielleicht entlädt sich das dann da auch.
Magst du recht haben, ich finde, ich kann diese, aber ich werte das eher so als PR-Sprech. Weißt du, die meisten können das im Grunde auch nicht werten, was jetzt wirklich passiert ist. Was soll er da auch sagen? Ich würde mir auch öfter mal gerne, wenn ich mich da reinversetzen kann, so an, in die Situation des Sportlers. Natürlich ist er da genervt, wenn da irgendwas nicht läuft, das kann man auch mal sagen. Aber ist egal. Außerdem, wir erinnern uns an die Vonnegut Globe, da hat es durchaus gesagt, wenn es dann irgendwie doof lief zwischendurch. Man konnte es ja wirklich nachvollziehen. Auch die Stimmungslagen bei ihm.
Nee, ich habe ganz kurz, da muss ich mal einhaken. Ich habe so ein kleines Déjà-vu gehabt, weil er hat gesprochen über die letzte Etappe, wo das nicht gelaufen ist. Und dann habe ich mich zurückgesetzt, gefühlt in die Begründung damals auf dem Atlantik nach dem Start, also als sie da runtergefahren sind, da hat er mal erzählt, ja, und dann war ich irgendwie 3 Seemeilen so weit, da war ja kein Wind und die Wolke haben die anderen gekriegt und ich nicht und bla. Und das hat er da auch wieder so ein bisschen versucht zu erklären, dass dann, ja, dann haben die mehr Wind und es ist dann.
Ja, aber ist so, ja,
für sich. Ich finde, mittlerweile in der Begründung ist es sehr oft, ich war nicht da, wo der Wind war. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber das ist nun mal so. Das ist eine, ich weiß, hast du völlig recht, das ist eine Déjà-vu-Situation, aber das war eben auch so. Das war bei der Vonnegut Globe und so, und das ist jetzt so. Das kannst du auch nicht groß erklären. Und jetzt, was man eigentlich machen kann.
Na, wäre ich jetzt Sportreporter von Sky, würde ich sagen, warum fährst du denn immer dahin, wo kein Wind ist?
Ja, natürlich.
Das ist ja der Grund, warum du kein Sportreporter bei Sky bist.
Auch. Aber im Endeffekt,
wir können jetzt über das Ergebnis reden.
Natürlich ist das nicht gut. Oder hat er sich auch anders vorgestellt. Aber ja, was willst du da jetzt machen? Kannst du jetzt sagen, ich war da schlecht. Das wäre eher der Punkt. Okay, das hat echt nicht gut hingekriegt, nicht hingehauen. Aber so Sachen, die du eben dem beeinflussen kannst, wie jetzt zum Beispiel solche Starts, wir haben ja auch schon drüber geredet, ich glaube, das vorletzte oder so, das war komisch, verstehe ich gar nicht, was da passiert ist, da haben sie einfach die Segel nicht dicht gezogen, kurz nach dem Start. Das ist wirklich Team, wo man denkt, hä, was ist da jetzt irgendwie los? Und dann gab es natürlich auch andere Fehler. In diesem Fall jetzt, um da mal drauf zu rücken, war das wirklich ein sensationeller, genialer Start. Und das nach den Geschichten, die vorher gelaufen, habe ich das jetzt in der komplizierten Situation, auch in der Zusammenstellung der Crew, kann man sowas nicht erwarten. Bei so wenig Wind, also man musste ja antizipieren, dass Richomme so ein bisschen an diesem Startschiff vorbeifährt und dann eine kleine Lücke sich auftut und du dann da rausfährst. Wenn der da aber sofort wendet, und das war übrigens auch der Grund, wieso er so geschrien hat, er wollte nicht, dass Richomme sofort wendet, weil dann hätte er nämlich da im Weg gestanden und dann hätte sich nicht diese Lücke zwischen Startschiff und Richomme aufgetan und dann hätte er da nicht durchgerutscht. Und er durfte da auch nicht wenden. Also der darf zwar luven in einem gewissen, bis dahin hat er noch Vorfahrt, aber im Grunde war das professionell und also meinen Respekt hat das in dieser Situation. Das ist eine typische Situation in kleinen Feldern und die hat er da erkannt. Und muss man sagen, übrigens im Vorfeld, das fand ich auch witzig, habe ich auch einen kleinen Clip rausgeholt aus diesem Video, hat Will Harris das auch, die haben es zu dritt quasi besprochen vorher vorne auf dem Vorschiff und Will sagt vorher, ja, was, aber in der Situation, was, stell dir vor, da kommt einer mit Backboard-Bug und du kriegst dann keinen Platz mehr, weil wenn er nämlich dann da wendet, dann musst du an der falschen Seite vom Startschiff vorbei, einen Kreis drehen, nochmal. Die haben das alles durchgesprochen und da finde ich auch, und gerade mit Klapczysz und Will und er zusammen, also Cole ist dann da ausgeschlossen, da hat sie zu wenig Erfahrung, war auch in diesem Gespräch da eben nicht dabei, haben die da gut funktioniert und genauso, die haben sich da im Grunde schon darauf vorbereitet, dass sowas passieren kann, haben es richtig gemacht und ich glaube, deshalb kommt auch dieser Schrei da und auch, das kann man auch ruhig mal laut verbalisieren, weil dann fährt Richomme eben, weiß ich nicht, es geht ja um Zentimeter, dann fährt er eben 10 Zentimeter weiter und dann hast du eben doch nochmal den Platz und die Geschwindigkeit und genauso ist es ja dann gekommen, sind in Lee durchgefahren, sind auf die rechte Seite rausgefahren, waren lang am Anfang da sogar vorne, aber leider, hier ist abgeschlossen, Startphase wirklich gut, hat leider für nichts gezählt, weil eben dieses Scoring-Gate so weit weg ist und direkt danach unverständlicherweise, das war aber auch ich weiß ich nicht, es gab, also die lagen ja wirklich vor Richomme in Lee voraus, eine Position, eine tödliche, in Anführungsstrichen, Position für ein Luftschiff. Da quetscht du das Luftschiff normalerweise ab, dann fällt er hinter ihm ins Kielwasser zurück. Ist nicht passiert. Maliza ist, ob die nicht hoch genug fahren konnten, kann. Jedenfalls da setzte der Wind kurz aus. Paprik luft an. Und kurz danach war Maliza letzter auf der rechten Seite da, ganz, ganz rechts draußen. Ganz komisch, ja. Also da finde ich, das ist auch ungerecht, jetzt irgendwie zu sagen, ja, das sind sie wieder in die Flaute gefahren. Das sind so Sachen, die passieren. Man konnte es da auch live im Grunde sehen auf dem Tracker.
Nee, das würde ich jetzt bei einmal niemals sagen. Aber das ist halt, ich finde halt, das ist auch jetzt in meinem The Ocean Race Europe relativ häufig der Fall.
Das ist total, aber vielleicht liegt es auch einfach ohne Frage an dem
Boot, dass das nicht.
Ja, in dem Fall, ja. Ich weiß, wir haben auch viel über Boote gesprochen. Wir haben ja immer, ich beharre darauf, dass dieses Boot bei diesen ganz Leichtwindbedingungen echt schnell ist. Das hat ja auch Klapczysz schon gesagt. Und selbst und Paprik Akea, die ja quasi in Luft und dann drüber gefahren sind, der ist ja auch nicht schnell bei dem Wind. Schnell sind, wenn man sagen würde, Boote haben einen Vorteil, dann ist das Biotherm und Holzheben. Das haben wir ja vorher ganz anders und hat sich ja auch bestätigt. Aber das ist dann eher so bei so Bedingungen, wo das dann langsam anfängt, ein bisschen mehr Druck zu geben. Die einen kleben noch im Wasser und die anderen eben nicht, wo die Wasserlinie dann eine Rolle spielt, ein Gewicht. Aber das ist da jetzt, also jetzt auch wieder, du hast ja völlig recht, also man guckt da drauf, das ist Schneckentempo, in der Nacht kommt dann irgendwo Wind her und irgendwo nicht, das hat nichts
mit... Sterbenslangweilig
ja,
ist das.
Ja, es ist...
Sterbenslangweilig.
Ja, wobei andere also, sagen auch...
Jetzt im Moment ja, gerade.
Auf der anderen Seite sagen auch, es ist mega spannend, weil sich nämlich überhaupt was verschiebt. Du erinnerst dich noch an die langen Strecken, Vonnegut Globe teilweise, wenn dann tagelang nebeneinander herfahren, da passiert ja nichts im Ranking. Aber jetzt wirbelt sich das wirklich komplett durcheinander rein... Taktisch, platzmäßig ist das ja mega spannend. Also man weiß wirklich nicht, was da passiert. Und im Endeffekt war auch dieser, am Anfang lagen sie halt hinten. Das hat sich inzwischen wieder komplett aufgelöst. Alle, zumindest die ersten 5 liegen eng beisammen. Zuletzt hatte ich geguckt, da waren es 8 Meilen. Ich glaube, Borislav war jetzt 4 Meilen. Das ist ja nichts. Da fährt ja dann auch einer los. Und ich habe mir das von Levin, der hatte vorher so ein Wetterbriefing irgendwie gegeben. Der sagte auch, der kommt mal Wind in der Nacht aus den, zwischen den Bergen runter. Dann kommt der Tramontane, der ist ganz leicht, was ja uns eigentlich für mich ist das irgendwie so ein Starkwind wie Mistral ist, aber dann, nee, ganz leicht und wenn wir da rechtzeitig sind, dann geht das. Oder es passiert sowas wie bei der letzten Etappe, wo dann einer kriegt dann Wind und der fährt mit 38 Knoten los und die anderen liegen da mit 2 Knoten. Also das ist schon jetzt was anderes.
Ja, konstant ist Amala dabei. Die sind immer hinten, egal was passiert. Das ist wirklich 6 Jahre altes Boot, ne?
Ja.
6 Jahre ist es alt, ne? Das finde ich den Wahnsinn. Also wie, die können ja alle segeln, Rora und Simon Costa, der dabei, also die alle, die da drauf sind, können segeln. Also die haben jetzt nicht so richtig viel Erfahrung mitgenommen. Das ist aber auch ein cooles Projekt. Da haben wir ja drüber gesprochen mit dem Live-Podcast auch. Aber das Boot ist schon erschreckend langsam. Auch jetzt wieder, die sind alle eigentlich zusammen. Also auf einer, innerhalb von 12 Seemeilen, wobei dann, da muss man sagen, be water positive, also die Kanadier, die sind 12 Seemeilen zurück. Ansonsten ist es irgendwie 7 auf Paprika Kee. Also die sind eigentlich alle, die können sich alle sehen, ja, sieht man ja, in den genau, Videos auch. Aber Amala hat schon wieder 30
Alles Konrad, oder?
Das ist schon
Konrad.
Bitte?
Konrad verbockt das gerade.
Das ist Konrad, ja, denn wir werden den in meinen Podcast nehmen und dann muss er mal erklären, was da eigentlich passiert. Aber die Stimmung ist immer top da, ja. Obwohl das war so ein bisschen, wie Schulausflug. Wo es lustig war, war bei Biotherm, der hat nämlich verraten in einem Video, warum oder ob er mal einen so einen richtigen Tipp raushauen könnte. So fürs Imokka-Segeln bei Leichten. Und sagte, ja, man muss die obere Latte, die muss auf der falschen Seite sein. Da siehst du aber vorher, dass da einer an diesem Mast, weil die überhaupt keinen Wind haben, die haben wahrscheinlich irgendwann gewendet und dann, das kennt jeder, also auch, das kennst du ja auch von kleineren Booten, dass die obere Latte nicht mit durchbiegt und die ist einfach auf der falschen Seite und hat da einer so an dem Baum rumgerödelt, aber es geht nicht und dann haben sie das so verkauft, als ob das der super Tipp vielleicht findet. Wie man da so.
Da gibt es übrigens bei Malizian, auch in diesem Übertragungsvideo, wo Will da wie ein Irrer hinten an der Baumnock reißt und rüttelt und das ist genau der Punkt. Wo kriegt man das Ding eben oben rum? Und was auch immer witzig war, ich weiß, America's Cup Valencia, das war damit zum ersten Mal, auch wo sie die mit diesen ausgestellten Top-Latten, wenn ich erinnerst, diese Fat Hat Großsegel nannte sich das. Das ist ja quasi eine Segellatte, quasi nach parallel zum Großbaum nach oben gespannt am oberen Top des Segels. Und dann ist ja wirklich der Windspotter bei leichten Wind, der ist ja immer hochgezogen worden und der hat das ganze Rennen da oben verbracht. Und bei den Wänden oder bei den Halsen war seine Aufgabe unter anderem, sich da so rumzuschwingen und in dieses Segel zu treten, damit diese Latte umspringt. Und naja, das haben sie jetzt da nicht. Das könnten sie Kohl hochziehen, jedenfalls so vom Gewicht her wäre das eigentlich gar nicht so schlecht. Das würde, glaube ich, ganz gut hinhauen.
Wir haben, wir könnten uns ja irgendwann auch mal so krass einen Start-Podcast
umbringen. Ja,
wir haben aber heute ein Themenfeld, weil es wurde bemängelt, übrigens auch zu Recht, dass Miku zu wenig zu hören ist. Wir haben das mal erklärt, ist ja in Lorient, ist ja rund um die Ocean Race nicht so viel los. Ich glaube, der Franzose mag eher Speed als langsam segeln. Aber wir haben, Miku, du hast mal recherchiert, weil wir haben mal abseits von, ich meine, über das Rennen kann man jetzt im Moment nicht viel sagen. Das wird jetzt noch ein bisschen so weitergehen. Irgendwann kriegen sie Wind, aber wir sind ja nicht nur das The Ocean Race Spezial, wir sind ja eigentlich das Imokka Spezial. Und da habe ich mir auch gefragt, so wie kommt eigentlich dieses The Ocean Race an und welche Zukunft hat das? Miku hat sich da mal ein bisschen kundig gemacht, ne?
Ja. Ja, habe ich mich. Aber ich wollte nur eine Sache noch ganz schnell zu Herrn Kohlmann sagen. Das war jetzt aber dann eben keine gute Stimmung PR-mäßig, ne? Wenn du von guter Stimmung bei Kohlmann redest, dann war das war dann keine PR-Stimmung, ne? Die ist dann wirklich gut, oder?
Stimmt.
Na, ich glaube, der kann gar nicht anders.
Der kann gar nicht anders.
Wenn du chancenlos hinterher segelst, was sollst du da auch machen als gute
Stimmung? Ja, dann kannst du eigentlich auch nur gute Stimmung verbreiten, ne? Das ist klar.
Die saßen zu viert wie am Lagerfeuer irgendwie an Deck und haben irgendwie Nüsschen gegessen. Also in dem Video, im letzten Amala-Video isst Alain Roura immer irgendwelche Kerne. Aber es ist irgendwie.
Das ist ja gut fürs Gehirn. Ja. Nüsse essen ist ja gut fürs Gehirn. Das haben wir unserer Tochter auch immer mitgegeben fürs Abitur.
Besonders?
Naja, ach, das sagst du jetzt.
Besonders Walnüsse, weil die so aussehen wie ein Gehirn.
Ja,
Walnüsse. Die aussehen wie ein Gehirn.
Ja. Ah, gut. Hast auch den Spiegelartikel gelesen, ne? Oder?
Echt? Nee. Ich weiß sowas einfach.
Ja, egal. Ja. Aber wir haben einen guten Übergang, Amala, weil ich hab Simon Costa auf dem Steg getroffen, letzten Freitag oder Samstag, weiß ich jetzt gar nicht mehr, und habe ihn auch so gefragt, einfach so, ja, weil er war da irgendwie gerade an einem Boot am Rumbasteln und ja, wie sieht's denn aus so mit Amala? Kommen die nochmal irgendwann nach vorne? Und dann hat er auch nur so die Schultern gezuckt und hat gesagt, ja, es ist halt nicht das schnellste Boot, ne? Habe ich ja auch schon ausführlich in diesem wunderbaren Podcast in Kiel erklärt. Hat er auch genau so gesagt.
Ist er nicht dabei?
Und Der ist jetzt nicht dabei. Ne? Turnt hier auf dem Stuhl.
Nein, das hat er doch, das hat er erzählt. Der hat, der ist gefragt worden, da hat er schon einen Vertrag für was anderes. Ich weiß nicht, der hat jetzt irgendeine Anschlussnummer und hat gesagt, bis dahin könnte ich. Und deshalb ist in Cartagena oder Cartagena, wie immer, Cartagena, sagt der Kölsche Cartagena, da ist der von Bord gegangen und Coleman ist dazugekommen.
Ja. So ist es, genau. Naja. Genau. Aber jetzt, aber trotzdem hat er sich Zeit genommen, haben uns ein bisschen so in Sachen Zukunft unterhalten und so. Und ich meine, überhaupt jetzt muss man ja dazu sagen, hier in Frankreich ist ja jetzt eine ganz spezielle Zeit. Grundsätzlich ist eine ganz spezielle Zeit, wenn die sogenannte La Rentrée ist, wenn also die Kinder wieder in die Schule gehen. Das ist ja alles in ganz Frankreich zum gleichen Zeitraum. Und da sind dann natürlich auch alle Ferien, also nicht nur Familien, sondern überhaupt alle Leute kommen wieder zurück auf die Arbeit und alle sind wieder am Wulachen, außer denjenigen, die da beim Tore unterwegs sind. Aber egal. Jedenfalls muss man dazu sagen, dass heute noch ein extra besonderer Tag ist in Frankreich, der auch so ein bisschen Einfluss haben wird, nicht nur ein bisschen großen Einfluss haben wird auf die Szene, die Imoca-Szene, das sage ich euch, Leute. Weil heute wurde ja die Vertrauensfrage gestellt an den Premierminister. Und noch ist die Abstimmung nicht bekannt, ob die jetzt durchgegangen ist oder abgelehnt wurde und so weiter und so fort. Aber irgendwie zeigt das schon so ein bisschen auch die Stimmung in der ganzen Imoca-Szene wieder. Weil man muss wirklich dazu sagen, es wird von allen Seiten so wahrgenommen, dass die sehr, sehr mau ist im Moment hier. Alles ist, sagen wir mal, läuft so ein bisschen geduckt rum, weil viele Teams noch gar nicht wissen, wo es lang gehen wird in den nächsten Jahren. Und vor allem, weil viele Sponsoren grundsätzlich erstmal abwinken, nicht völlig abwinken, aber erstmal sagen, Leute, lasst uns erstmal ein bisschen abwarten noch. Weil es mir egal, wenn euch die Zeit davon läuft, aber uns läuft höchstwahrscheinlich gerade das Geld davon. Hohe Inflationsrate, also mehr braucht man einfach nicht dazu zu sagen. Frankreich ist das Land mit der höchsten Staatsverschuldung in Europa. Und das drückt unglaublich auf das gesamte Geschäftswesen hier. Ganz speziell eben auch, weil in der Imoca-Szene eben auch ganz viele große Unternehmen dabei sind. Ne? Also jetzt mal nur als Beispiel. Was immer eine ganz sichere Bank war, ist ja Akea Paprec von Johann Richomme. So, und Akea steigt höchstwahrscheinlich aus. Aus finanziellen Gründen. Paprec hat allerdings schon gesagt, Leute, wir übernehmen den Rest. Wir machen das. Also die Kampagne läuft so weiter wie ausgemacht. Aber nur mal so, Akea ist ein Sponsor, der seit Jahrzehnten dabei ist. Und der
was machen die denn, Akea? Was ist denn das für ein
höchstwahrscheinlich aus. Glaube ich, eine Versicherung oder was. Das weiß ich jetzt gar nicht.
Da siehst du mal, wie das Sponsoring funktioniert, wenn du selbst in Frankreich nicht mal weißt, was die machen.
Ja.
Ja, aber Miku sitzt ja in
Frankreich. Oder Akea, B&B Hotel.
Sind nicht versichert.
Ja, genau. Das sind diese Hotels, genau. Ja, jetzt habe ich mal einen Aussetzer gehabt. Also gut. Schön, dass ihr euch gleich draufstürzt. Ganz toll, wunderbar. Ja.
Ja.
Ja, ja. Gut.
Ich wusste es ja auch nicht.
Ja, also, geht's weiter?
Ja.
Oder soll ich noch ein bisschen erzählen?
Mach. Oder, ja, klar.
Oder, ja, gut. Weil es geht im Endeffekt auch wirklich darum, dass da ganz wirklich viele Leute dabei sind, die einfach nicht wissen, wo es lang geht, wie ich schon gesagt. Und guck mal, nehmen wir nur mal einfach hier unsere großen Stars von der Vendée Globe. Ich meine, natürlich mein Liebling Thomas Rion weiß immer noch nicht, wo es lang gehen wird. Da ist kein Sponsor in Sicht, definitiv nicht. Interessanterweise auch bei Sam Goodchild, der ja ganz, ganz sicher bei Massiv unterkommen soll, ist auch schon zweimal die Vertragsunterzeichnung verschoben worden. So, und wenn man dann noch so ein bisschen weiter guckt, ich weiß nicht, mir ist es gar nicht aufgefallen gewesen, dass bei Jeremy Behu, Charal, der Vertrag nur bis zur Route du Rhum läuft. Also nächstes Jahr. Und da ist überhaupt noch gar nicht die Rede von Vendée Globe und so weiter und so fort. So, und dann, wenn man jetzt noch ein bisschen weiter guckt, also es sind eigentlich nur die jüngste Teilnehmerin, die hat ihren Vertrag unter Dach und Fach. Also hier unsere
Violette.
Violette d'Orange hat alles unter Dach und Fach, aber, muss man auch dazu sagen, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, die muss im Moment ein völlig neues Team zusammenstellen.
Aber mit wem denn?
Aber hat die nicht erzählt? Gab es nicht ganz kurz zwischendurch, gab es nicht da hat die nicht sich irgendwie geäußert, dass sie irgendwas anderes macht oder so? Oder jetzt Pause macht?
Nein, sie macht Pause im Social Media Bereich. Im Social Media Bereich wollte sie ihn so ein bisschen zurückrudern, weil die ist da schon so ein bisschen auch von ihrem eigenen Erfolg überwältigt worden, so letztendlich. Und ich glaube, das ging da auch ziemlich bunt zu während der Sommerferien vor allem. Die hat ja hauptsächlich jüngere Fans und ich glaube, die kam überhaupt einfach nicht mehr nach mit dem ganzen Beantworten und mit dem ganzen Reagieren und sich und hier hinkommen und dorthin kommen und so weiter und so fort. Also die hat sich nur in Anführungszeichen eine Pause aus dem Social-Media-Zirkus erbeten. Und den zieht sie auch durch. Ne? Diese Pause zieht
aber
sie auch durch.
Aber wo unterschreibt
sie denn? Aber im Hintergrund arbeitet sie weiter. Ne? Sie arbeitet weiter. Sie hat einen technischen Leiter eingestellt jetzt.
Bei wem arbeitet? Also mit Initiative Coeur oder von Sam?
Mit Initiative Coeur, natürlich. Ja, weiterhin, so sie hat ja von Samantha Davis übernommen.
Ne? Aber nur für das Jahr eigentlich. Also es war noch nicht klar, dass das irgendwie so weitergeht. Also wenn du das jetzt so sagst, dann ist das cool. Also, waren so noch nicht kommuniziert irgendwie offen.
Ist definitiv so. Also geht weiter. Es geht weiter bei ihr. Und wie gesagt, also sie bauen im Moment gerade ein völlig neues Team auf, weil das Team wirklich den Rennstall sozusagen verlassen hat, das gesamte Short-Team. Und das liegt daran, dass das Short-Team wiederum eine eigene Gesellschaft war, ein eigenes kleines Unternehmen war. Und der Boss dieses kleinen Unternehmens hat sich mit dem Boss von Initiative Coeur irgendwie nicht mehr richtig verstanden und dann ist er ausgestiegen, beziehungsweise ausgestiegen worden, das kann ich jetzt so nicht sagen. Also das weiß ich nicht, wie das ablief, eben genau. Die Tatsache ist, es wird ein neues Team aufgebaut. Aber das ist ja noch eins der kleineren Probleme. Also lass uns wieder zurückkommen zu den Sponsoren. Ne? Wenn man sich das überlegt, der Sieger der vorletzten Vendée Globe, Bester Wenn, hat definitiv klar gemacht, es wird keine Imoca-Kampagne für ihn geben. Das ist doch irre, wenn man sich das
überlegt. Weil er keinen Sponsor
findet. Er findet keinen Sponsor und sagt einfach, okay, jetzt muss ich mich um meine eigenen Angelegenheiten kümmern. Er hat ja schließlich dieses offenbar sehr, sehr gut laufende Unternehmen, Watt & See, wo er diese Hydrogeneratoren macht. Und der kümmert sich jetzt um seinen Laden. Ne? Also ist auch irgendwie einer der Großen, springt ab, in Anführungszeichen. Ne? Es geht weiter, wenn man sich überlegt, Frank Kammers, ne? Wie oft hat es jetzt schon geheißen, ja, der macht seine eigene Imoca-Kampagne. Ja, nur er kommt keinen Schritt weiter. Irgendwie glauben die Leute, in Anführungszeichen glauben, es ist natürlich auch immer wieder so ein bisschen gerüchtemäßig, aber die Leute sind mittlerweile, viele sind davon fest überzeugt, dass er bei Amala gräbt, also baggert oder wie man es auch immer nennt. Amala hat irgendwann mal geäußert, dass sie zumindest zur nächsten Vendée Globe eine größere Kampagne starten wollen, also die Saudis Amala, ne? Nicht hier das Boot Amala, was im Moment für die Saudis unterwegs ist.
Ja, das ist ja, die haben ja, das hat ja Simon erzählt, die haben ja nur den Vertrag bis End of Race. Also richtig. Nach dem Tore ist Schluss
erstmal mit. Genau, ein Jahr, die machen noch ein paar VIP-Sachen und so, aber das ist dann Ende des Jahres ist es rum. Ja. Also das ist spannend. Auf der einen Seite ist es spannend, jetzt für uns von außen zu sehen. Für viele andere ist es alles andere als spannend. Es ist zum Verzweifeln. Gerade auch diese kleineren Kampagnen. Ich sage jetzt mal Roman Atanasio oder P.D.O.T. Ne? Lun Wen sucht noch. Definitiv. Da ist noch nichts am Laufen. Und so sieht das im Endeffekt aus. Und Alain Roura ist auch so einer, der freut sich jetzt, dass er dieses The Ocean Race Europe mitsegeln konnte, aber der weiß auch nicht, wie es weitergehen wird. Keine Ahnung. Auch jetzt speziell auch mit seinem wahrscheinlich jungen Team. Ne?
Der hatte wahrscheinlich auch jetzt kein großes Budget von Amala bekommen, weil dann hätte er sich wahrscheinlich bei unserem Partner Boat24 ein bisschen neueres, schnelleres Boot kaufen können. Oder hatte er das schon und dann ist Amala eingestiegen?
Naja, also die Übergänge zu Boat24 sind ja immer wieder göttlich. Ne? Das muss man jetzt einfach auch mal gesagt haben. Ne? Aber ich weiß nicht. Also ich glaube, er ist mit Sicherheit ganz ist er ganz gut dabei gewesen jetzt, was es verhandelt in letzter Minute anbelangt. Er ist ja auch, soweit ich Bescheid weiß, auch in Saudi-Arabien gewesen, deswegen, aber der wusste von Anfang an, dass das keine Vendée Globe-Kampagne für ihn werden wird. Hm. Also ich muss jetzt dazu sagen, Simon hat auf dem Steg, neulich bei dem Gespräch, noch so im Nebensatz erwähnt, warten wir mal ab. Wir gucken mal. Weil offenbar ist das, was die im Moment liefern, jetzt, und wir wissen ja alle, dass es sportlich nichts Berauschendes ist, was sie liefern, aber es ist halt doch offenbar ganz im Sinne des Sponsors, dass da gute PR gemacht wird, gute Teamarbeit und so weiter und so fort.
Und man muss allerdings sagen, Miku, bei dem gute PR, ich meine, wenn man diese, ich meine, das läuft ja eigentlich nur auf YouTube. Also ich weiß nicht, wo es, Fernsehen läuft ja nicht. Wenn du siehst, wie diese Videos angeklickt werden, das ist so popelig. Also da würde ich, das ist wirklich, die haben weniger auf ihren YouTube Filmen als wir Podcast-Hörer. Wir haben viel für einen Podcast, aber Amala wird sich jetzt bei uns nicht reinhängen. Ich bin auch froh, wir haben ja mit Orca und Boot24 tolle Partner.
Amala würden wir nicht
aber
nehmen,
aber das ist
oder?
Wirklich erschreckend.
Ich würde es nicht nehmen.
Nee, würden wir nicht nehmen. Das würden wir nicht machen. Scheiße, und jetzt rufen die nächste Woche an, dann müssen wir sagen, nee.
Richtig.
Nee, aber weißt du, was ich meine? Das ist yeah. wirklich, das ist erschreckend, ja. finde ich. Und vielleicht kommen da auch so ein paar.
Da geht es um andere Sachen auch. Stefan, da geht es auch um andere Sachen.
Ich habe eine Vermutung.
Da geht es auch darum, es geht auch einfach darum, sie sind The Ocean Race Etappenort, werden sie sein. Also vom großen Ocean Race, von der Weltumsegelung. Na, Amala wird ja Etappenort. Und darum geht
ja, das hatten wir,
und es.
Genau.
Es geht im Endeffekt tatsächlich darum, dass die werden jetzt hier ganz viele Sponsorenfahrten machen, beziehungsweise VIP-Ausfahrten machen und so.
Ja.
Das ist auch so ein bisschen so innerhalb von diesem neuen Hafen, der da gebaut wird, von dieser neuen Stadt, die da gebaut wird, die bauen da drauf aus. Da hängen überall im Moment Plakate von dem Boot rum. Hm. Und das ist so eine andere Art von PR, die da abläuft. Das ist nicht das, was wir jetzt hier so mit Frankreich und Deutschland und so kennen. Ja, Klick auf Klickzahlen gucken, sondern da geht viel mehr intern ab.
Das ist ja auch oft
und sieht interne am Kommunikation. Muss man immer noch sagen.
Also ich weiß noch damals, Volvo Ocean Race, ja. Assa Abloy, die haben doch auch gewonnen. Da ging nichts nach außen hin, sondern das ist ja auch ein Teil von Sponsoring, dass du quasi deine Firma, da war das der Fall, das war eine zusammengekaufte Firma und du machst interne Kommunikation, wie du eben gerade auch schon sagst, sie nehmen die Leute überall mit oder an den Etappenorten gibt es eben Incentives für möglicherweise Kunden und also das ist dann geht es dann nicht um Klickzahlen, sondern um um dieses ein Projekt im Grunde zusammen zu haben, dem man auch mitfiebern kann. Und, ja, aber das sind ja oft mehrere Ebenen.
Aber ich muss jetzt nochmal auf ein Paradox zu sprechen kommen auch, weil gerade jetzt im Zusammenhang mit dem, sagen wir mal, eher unschlüssigen Sponsorship, was sich in dem hochseebegeisterten Land Frankreich jetzt gerade auch abspielt. Sie sind alle noch sehr, sehr zögerlich. Nur ganz wenige haben definitiv ein Ja gegeben. Und was da jetzt irgendwo geht, da geht so eine kleine Wende ab. Also ich möchte es mal andersrum formulieren. Vor 5-6 Jahren haben alle hier in Frankreich noch auf das Ocean Race, auf die Weltumsegelung als solche, mehr oder weniger milde gelächelt. Ja? So ganz, ganz milde drüber gelächelt. Jetzt ist die Ocean Race plötzlich ein echter Angelpunkt geworden. Und zwar aus folgendem Grund. Weil da kannst du mit einer kürzeren Vorbereitungszeit rangehen. Du hast Teamwork, was einen viel höheren Incentive-Effekt innerhalb der Firmen hat, als beispielsweise irgendeiner oder irgendeine, die alleine auf irgendeiner riesig teuren Maschine um die Welt brettern, sondern hier geht es um Teamwork. Und plötzlich wachen die hier alle auf und plötzlich ist eben somit dann auch für die zukünftigen Vendée Globe-Segler und ihre Kampagnen die Ocean Race nochmal mehr interessant geworden. Was jetzt aber nicht heißen soll, dass sich jetzt plötzlich die Meldungen da reinflattern. Es geht jetzt wirklich in erster Linie nur mal darum, dass da so eine neue Denke ganz offensichtlich stattfindet. Und das habe ich mir übrigens auch von Simon bestätigen lassen. Der sieht das ähnlich. Er sagt, da ist ganz viel so im Moment am Drehen. Und das sagen auch viele Präparateure hier und so, die wirklich mittendrin sind im Geschehen. Ne?
Naja, du hast natürlich auch das Problem, oder ich sag mal in Anführungsstrichen, das Problem der Vendée ist natürlich auch dieses eingekapselte Französische, auch wenn sich das ein bisschen internationalisiert hat, aber es ist immer noch so gefühlt eine französische Veranstaltung, die Kommunikation läuft auf Französisch, also die haben natürlich irgendwann mal Englisch mit dazugenommen, aber es ist auch, die Sponsoren dieser Franzosen sind auch französisch. Wie gesagt, niemand auf der Welt weiß, was Arkea gemacht hat, außer sie hören diesen Podcast, wir haben es ja vorhin geklärt. Aber das ist halt ein sehr regionales Ding, also was die da machen. Und The Ocean Race ist halt viel internationaler. Übrigens nicht nur so von den Zielorten und sowas. Das ist natürlich, das hast du bei der Vendée ja auch nicht, ne? Diese Folklore darum herum, so nenne ich es mal, weißt du, dieses Dogout, und das begeistert die Leute da vor Ort, da gibt es irgendwie so, weißt du, dieser Werbetrack fährt da mit, und also du hast natürlich viel mehr Fläche, wo du dich präsentieren kannst, als ob die da unten im Southern Ocean rum und ab und zu mal ein Video schicken, und du hast täglich ein Update im auf YouTube, und es segeln natürlich auch viel mehr, also die Segler an Bord, die Crews, sind ja viel internationaler. Weißt du, da sind jetzt, die Vendée ist gefühlt immer, weiß ich nicht, da segeln 20 Franzosen, Deutscher, eine Engländerin und noch ein Engländer, der halb Franzose ist. Da ist es jetzt ja anders. Ja, also da nimmt ja auch eine Cole Brower, wird ja auch in den USA wahrgenommen. Und wahrscheinlich ist das auch eine Chance von The Ocean Race, dass die sagen, okay, wir können den Sponsoren viel mehr bieten. Übrigens auch, das darf man auch nicht unterschätzen. Ich komme ja nun mal aus dem Marketing. Ich weiß, wie das da auch teilweise läuft. Aber, und so ein Marketing, so ein Entscheider, solche Entscheider, die finden natürlich auch viel interessanter. Die gehen natürlich nach Reichweite und, aber die gucken natürlich auch, ach guck mal, so schlecht ist es auch nicht, weißt du, dann haben wir da ein Event, dann haben wir da ein Event, dann haben wir da ein Event, da können wir uns präsentieren. Für die ist das natürlich viel attraktiver, da mal nach Nizza, nach dahin zu fliegen und da ein bisschen was zu machen, als nur in Lorient beim Start und bei der Ankunft.
Naja, aber
aber man muss wirklich.
Sag du ruhig, Michael.
Sag nur, Carsten, ja.
Gut. Also Stefan sagt jetzt quasi Argumente.
Ich sage rein aus Marketing-Sicht.
Das sind alles die Argumente, die jetzt im Ende dazu geführt haben, unter anderem, und das Ocean Race war tot. Also das hat sich ja nicht verändert. Klar, haben sich die Regeln jetzt irgendwie verändert, aber alle das, die sagten, dann viel zu komplex, ein Sponsor, man muss diese ganzen Häfen, muss da irgendwie Logistik, muss da Zeug, also Volvo Ocean Race war am Ende kein Erfolg mehr. Und das Ocean Race ist ja noch gerade so. Ja, weil es
das Volvo Ocean Race war wahrscheinlich.
Boah, nee, das war ja das Gleiche. Die hatten halt einen Sponsor, und der Sponsor sagt dann, ja, okay, da können wir anders lange drüber reden. Aber das Letzte war ja nun auch, weißt du auch, mit heißer Rille noch irgendwie gestrichen. Und dann haben sich irgendwie noch rangehängt an die Vendée Globe. Und dann wenigstens, da waren auch nur zwei Meldungen, haben sie aber die Etappe nochmal verlängert, rund Kap Horn, weil man eben für die Vendée Globe eben üben konnte. Boris ist da sofort aufgesprungen, auch weil das genau aus dem Grund, den du gerade sagst, nämlich international, und ist für uns ganz anders und ist eben nicht nur französisch, völlig, völlig klar. Aber das hat eben für sich auch nicht funktioniert. Wenn es diesen Switch geben sollte, umso besser. Aber die Argumente haben sich im Grunde ja die gab es ja schon immer, und es hat halt einfach nicht funktioniert. Und nur in Frankreich gab es das eben durch diesen, naja, Vendée Globe, Frankreich, Bezug, weil da eben auch Geld drin steckt. Und wenn Michael jetzt sagt, das würde mir schon sorgen, also weil das Geld, wenn das da eben nicht mehr drin steckt, hast du ja gut erklärt, also dann ist das schon schwierig. Ob die dann alle beim Ocean Race ankommen, ja, bin ich gespannt. Aber es wäre natürlich eine interessante Geschichte. Vielleicht ist es.
Naja, alle nicht.
Einige, aber mehr. Beim letzten Mal waren es fünf.
Aber man muss einfach dazu sagen, die Mischung international und Geld, also die beiden Wörter, die bringen es wirklich auf den Punkt. Weil es geht jetzt wirklich darum, dass man auch eben versuchen muss, internationale, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, finanziell potentere Unternehmen da reinzubringen.
Weil das hat ja nie geklappt.
Franzosen, also das, was ich am Anfang. Ja, doch, das kann. Das,
ja, vielleicht das klappt es jetzt, aber warum sollte es jetzt klappen? Also, okay, wenn das so wäre, umso besser. Aber weil die Argumente, die klingen für mich sehr bekannt und genau, also ja, das ist viel besser, weil es internationaler und ja, aber die in USA kräht eben kein Hahn danach.
Nee, ich habe nicht gesagt, Klassen, ich habe nicht gesagt viel besser. Ich habe nur gesagt, die Marketingmöglichkeiten sind viel besser. Und vielleicht ist es die Chance von The Ocean Race, da anzusetzen. Und im Gegensatz zur Vendée, wo es ja wohl offenbar im Moment ein bisschen Sponsoring-Probleme gibt, da zu sagen, okay, die Sponsorengelder ziehen wir ab. Wir kriegen die Unternehmen, wie Amala zum Beispiel. Ich meine, guck dir die Entwicklung im Fußball an. Wenn jetzt die Saudis und Kataris und Emirate noch einsteigen, dann verändert sich das Ganze nochmal. Also weiß man ja nicht, ob das jetzt Schule macht. Aber das wollte ich sagen. Und The Ocean Race ist natürlich gut aufgestellt, weil die kommunizieren in Englisch. Ja, das hat einen englischen Namen. Wir haben letztes Jahr bei diesen Vorbereitungen sogar darüber gesprochen, wo ich mich tierisch aufgeregt habe, ist diese, das war glaube ich die Transat CIC. Da wurde ja, ich habe abgeschaltet, weil es gab keine englische Übertragung. Es gab nur Französisch. Ich habe kein Wort verstanden. Und das geht natürlich allen außerhalb von Frankreich und der Schweiz. Und Miku geht es genauso.
Ja, man muss wirklich dazu sagen, jetzt dieses Internationale, es ist halt einfach eine neue Situation jetzt. Das habe ich versucht mit den Eingangssätzen zu erklären, dass halt in Frankreich wirklich jetzt was anderes stattfindet. Und die müssen jetzt, also in Frankreich findet jetzt einfach eine Rezession, eine Art von Rezession statt. Die wird stattfinden, definitiv. Alle sagen das. Und deswegen, um es nochmal zu wiederholen, die Sponsoren sind letztendlich etwas vorsichtiger geworden, wenn nicht sogar richtig vorsichtig geworden. Also was muss man machen? Man muss sich nach außen hin umgucken. Auch wenn das früher das Totschlagargument schlechthin war, da gebe ich Carsten völlig recht, das war so. Alle haben immer von international gerufen und letztendlich ist es genau an diesem Internationalen dann eingegangen, dieses Rennen. Mal ganz davon abgesehen, dass es auch blöde Boote waren.
Fandest du? Aber ich fand das mega spannend.
Ja,
muss ich jetzt. Ich fand diese One-Design-Geschichte, das war das spannendste Ocean Race überhaupt. Aber du hast ja recht, das sehen andere, haben das dann anders gesehen. Es hat nachher nicht mehr funktioniert und das war ein kluger Schritt, ja.
Ja.
Wobei?
Ja. Ich denke wirklich, dass man da jetzt das auch so sehen muss. Ich sage jetzt mal, was würdet ihr sagen? Welches Team ist finanziell mit Abstand am besten aufgestellt. Jetzt hier in der Imoka-Szene. Na, so was sagen jetzt Malizia. Die beiden Boris.
Ich sag Malizia.
Fans, oder?
Als Boris-Fan gelte ich, glaube ich, gar nicht.
Nein, du nicht mehr. Nee, das ist vorbei. Das ist vorbei. Das ist gegessen.
Aber ich hätte jetzt vom Geld her auch gesagt, weil Carsten das immer erzählt, dass man jetzt hier ist.
Ja, Carsten wird wahrscheinlich da auch so ein bisschen, naja, egal. Leute, es ist DMG Mori.
Okay, gut.
Da wird am meisten Geld reingesteckt. Kennt
keiner, musst du noch mal erklären. Das ist auch eine deutsche, japanische Firma, ne? Musst du mal erklären.
Richtig, genau. DMG ist ein deutscher Maschinenbauer. Und Mori ist ein japanischer Maschinenbauer. Und Mori hat die finanziell deutlich besser aufgestellte DMG. Damals irgendwie vor, ich weiß nicht, ist es glaube ich 7, 8, 9 Jahre her, sagen wir mal, mit einem Börsenstreich eingekauft. Mori, die Japaner, haben das Sagen, haben im Team DMG Mori ihren Segler, Kojiro Shiraishi, und DMG ist ein Co-Partner, also ist ein Partner da drin, der eben auch finanziell mit drin steckt, von dem man aber hier zum Beispiel jetzt hier in Lorient, in der Seine oder sonst irgendwie nie irgendwas sieht. Also das ist, man hört ganz selten mal, wenn Kojiros Boot hier am Steg liegt und wenn auch tatsächlich Sponsorenfahrten stattfinden, VIP-Ausfahrten und so. Ganz selten hört man da mal ein deutsches Wort. Man sieht eigentlich fast nur Asiaten dann da rumlaufen und sich freuen, dass man da auf dem Boot rumfahren darf und so weiter und so fort. Es geht tatsächlich darum, dass die am meisten Geld auch ausgeben. Und jetzt so kleines Bonbon am Rande, auch nochmal ein Team,
das
vollkommen neu ausgetauscht wird. Also nicht mehr der alte, der ehemalige Partner war es ja nicht, aber der ehemalige Trainer von Jörg Riechers, der da ja jetzt jahrelang tatsächlich der technische Leiter war.
Charles, bitte?
Charles. Und der ist nicht mehr dabei. Ne?
Also, aber heißt das mit einem anderen Skipper?
Das ganze Team wurde neu aufgebaut. Nein, anderen Skipper nicht. Kojiro ist der weiterhin der Held. Oh ja.
Aber die haben doch da ganz viele junge.
Aber sie ziehen ja neue heran.
Mini und
das ist ja das Solitär. Einzige Team. Das ist das einzige Team, die ein Figaro am Laufen haben, die ein und gut und zwei Minis. Und einer ist ja wirklich so gut, der wird jetzt die anstehende Mini-Transat höchstwahrscheinlich auch anführen.
Was ist mit dem Xu, dieser Chinese? Ich meine, der ist ja auch immer in China, ist ja auch mal Geld da. Was hört man von dem?
Bei Xu war kein Geld.
Nein, aber in China ist ja Geld da.
Achso, in China insgesamt, ja, aber ich glaube, die. Nee, also da habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nichts von mitgekriegt. Also
kann es passieren, dass hier klingelt gerade mein Telefon, ich muss das mal gerade leise stellen. kann es passieren, dass Boris und bei der nächsten Vendée mit gegen Violette Orange und den Japaner segelt und sonst keiner. Ich meine, gut für Boris, aber weil im Moment, das sind die drei, die du jetzt gesagt hast, die schon stehen.
Oder ja, schon man auch, merkt wieder ganz deutlich, dass du aus dem Marketing kommst.
Verkürzen der Aussage.
Nein, du hast jetzt
gesagt. Es kann ja nur Extreme geben in diesem Leben, ne? Oder? Es
genau,
kann
du
nur
hast,
Extreme geben, ja.
Das habe ich bei Segelreporter
gelernt. Die nächste Vendée Globe wird Violette d'Orange von der Startlinie weggewinnen.
Ja, na klar. Nein, ernsthaft, du hast jetzt drei, also Malizia wissen wir, die sind dabei.
Malizia ist nach wie vor eines der absolut potentesten Teams finanziell.
Genau, das meine ich. Also, dass Boris Herrmann am Sponsoring mäßig gut aufgestellt ist, ist ja, klar.
Populär ist
die Japaner auch, hast du gesagt, und Violett. Und ne? Sonst?
Das ist ja auch großer Sponsor mit Louis Béard.
Ja. Ja, Bon Populaire wird dabei sein und die werden ordentlich Geld reinpumpen. Okay. Massiv wird letztendlich auch sponsoren.
Charlie
wird auch. Und die machen auch immer viel Geld, bringen viel Geld rein.
Hört man was von Charlie Dolan, wie es dem geht?
Nee. Das wird total unterm Scheffel gehalten und das wird auch weiter so bleiben. Da wird überhaupt nicht drüber spekuliert. Auch jetzt auch in den sozialen Medien null.
Das finde ich ja gut. Ich finde es ja gut, wenn er in Ruhe gelassen wird.
Also, ja,
so ist es. Er wird sich schon wieder melden, wenn
es so ist. Ich finde immer, den Gedanken, der geht mir noch.
Boris sucht ja auch noch einen Sponsor. Achso, wenn wir kurz noch dabei bleiben, Boris verliert ja auch einen Sponsor, aber das war, glaube ich, schon seit langem so. Das hat er in diesem OMR-Podcast, ich glaube, MSC, die gehen, glaube ich, raus zum Ende des Jahres. Und da hat er auch gesagt, ganz offensiv, dass er da einen neuen Partner versucht. Ich meine, das wird ihm nicht das Genick brechen, aber auch da stehen die im Moment nicht Schlange. Ja klar, wenn man den, Miku, ich beeindruckte dich jetzt, wenn man den Ceinture enger schnallen muss.
Die Ceinture.
Okay,
alles klar.
Klang sich nicht beeindruckend.
Gürtel, super, ja, toll. Ganz toll, ganz vorne dabei. Ganz vorne dabei, Stefan, ganz toll.
Weißt, ich dachte, das wäre jetzt mein Durchbruch als Podcast-Host in Frankreich, aber auch wieder nicht. Nee, klar, das betrifft natürlich auch Deutschland. Also das ist ja hier auch nicht gerade, also Rosi ist ja jetzt auch nicht hier.
Leute, aber jetzt, also ich glaube, um Boris Herrmann und das ganze Team, Malizia und so weiter, sofort mal
brauchen wir sich
einfach keine Sorgen machen.
Aber Porsche wird jetzt nicht einsteigen, wo die gerade aus dem DAX fliegen. Das wäre, auch wenn sie Kohle hätten, das wäre jetzt gerade, es gibt einige Unternehmen, die es gerade nicht machen würden, weil es auch von der Außendarstellung blöd wäre. Also es wird nicht einfacher, Sponsoren zu finden.
Einen kurzen Gedanken, weil wir haben immer über Ocean Race gesprochen. Das geht noch so ein bisschen unterm Radar. Aber durch diesen anderen Kurs, oder das war jedenfalls eine große Kritik am Anfang des Ocean Races, wo sie sagten, oh, wir fahren jetzt da wieder genau da Asien und hin und her und genau, sag ich mal, durchs Mittelmeer auch, da brauchst du ein anderes Boot, um das zu gewinnen. Und das halte ich, also es gibt dann, glaube ich, wenige, die dann sagen können, ey, ich nehme jetzt das Boot und will damit Vendée und Ocean Race gewinnen. Also wie gesagt, beim letzten Mal sind sie dann eingeknickt, die Ocean Race Organisatoren, und haben gesagt, okay, dann fahren wir eben da Cap Horn und dann die ganz lange Etappe und nicht so viele. Und wir sehen es ja jetzt aktuell, jetzt mein Holcim Und eben auch Biotherm, die, ja, die sind mitgefahren, aber waren jetzt schon weit, sehr weit weg von den ersten dreien da vorne. Die haben andere Profile, also von ihren Leistungsdaten. Und wenn du da kannst du nicht mal eben da das umbasteln. Und wenn sich der Kurs, ja, anders ähnelt, mit anderen, nicht anders ähnelt, wenn der sich unterscheidet, so mit den Wetterdaten, mit den Wellendaten natürlich, dann brauchst du andere Boote. Und das, wenn du, also ich glaube nicht, dass ein Sponsor wirklich beide Dinger, beide finanziert. Insofern wird sich das dann vermutlich dann daraus hinauslaufen, dass Leute sagen, okay, ich mache eben nur eins oder fahre das eine eben so als Training mit oder naja. Aber ist nur ein Gedanke, wir werden sehen, wie es kommt. Muss man
Kopf dann aber sollten. Lass mich dem Zusammenhang ganz. Ja, Entschuldigung. Nee, mach. Nee, pass auf, halte deine Gedanken, weil das ist jetzt der perfekte Übergang. Danach kannst du dann wieder da reingrätschen. Weil du sagst, mit Wellen und Wind und Kurse, wenn man sich erkundigen will, wie das eigentlich ist, mit so einem Boot im Mittelmeer zu fahren, holt euch Orca, App und alles dazu, unseren Partner Orca, weil hervorragendes Wetterrouting zeigt Wellenhöhen an, macht dir wirklich ein Top-Wetterrouting. Jetzt kommt Orca und dann kommt Mikro.
Eine kurze Werbung für unseren Podcast-Partner Orca. Überlegst du auch schon länger, ob du beim klassischen Kartenplotter bleiben oder doch auf Tablet und App umsteigen solltest? Dann schau dir mal Orca an, das Navigationssystem für alle, die heute modern unterwegs sind. Orca ist so einfach zu bedienen wie dein Smartphone und trotzdem so leistungsstark wie ein Plotter. Im Zentrum steht der Orca Core, ein smarter GPS-Empfänger und Sensor-Hub, den du ganz easy mit dem NMEA 2000-Netzwerk deines Bootes verbinden kannst. Damit holst du dir Daten wie Tiefe, Wind, AIS und mehr direkt in die Orca-App, auf Handy, Tablet, Desktop oder sogar auf deiner Smartwatch. Und wenn du einen Autopiloten hast, kannst du den direkt aus der App steuern. Orca hat übrigens auch ein eigenes Tablet am Start, das Orca Display. Wasserdicht, lesbar in der Sonne, hitzefest und es lädt kabellos in der Halterung. So behältst du jederzeit die Kontrolle, egal bei welchem Wetter. Ob du gerade deine Route planst, unterwegs navigierst oder einfach nur deine Instrumente im Blick behalten willst, mit Orca wird das alles ziemlich entspannt. Probier die App doch einfach mal kostenlos aus auf getorca.com. getorca.com. Den Link findest du auch in den Shownotes. Und damit ist die Werbung zu Ende.
So, jetzt haben wir zu Recht für unseren Partner Orca Mikro unterbrochen und jetzt kann Mikro weitermachen.
Naja, was ich sagen wollte, also jetzt im Zusammenhang mit dem Ocean Race nochmal, ne, und eben weil wir von DMG Mori gesprochen haben, ne, DMG Mori hat in ihren seltenen Pressemitteilungen tatsächlich auch gesagt, dass das Boot, was gerade für sie neu gebaut wird, zunächst einmal auf The Ocean Race optimiert sein wird. Und das ist eigentlich. Das ist eigentlich auch schon nochmal ganz spannend. Ne? Ich glaube, die haben vorher keinen Ocean Race mitgemacht, ne? Nee. Soweit ich mich jetzt erinnere. Nee. Und ja, und jetzt steigen sie da eben ein und sagen wir mal so, als eine der finanzstärksten Kampagnen da jetzt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das ein ganz wichtiger Schritt ist, auch in Sachen internationales Auftreten von The Ocean Race. Also denke ich mal.
Ja.
Aber vielleicht bin ich auch ein bisschen zu optimistisch. Nur, ich muss ehrlich sagen, so ein bisschen macht mich das hier jetzt auch so, wenn ich von allen Seiten höre ich hier in Frankreich wirklich nur, ich weiß nicht, wie es weitergeht und so weiter und so fort. Ich meine, die Franzosen sind so ein bisschen hypersensibel, was ihre eigene Konjunkturlage und so weiter und so fort anbelangt. Aber so ein bisschen freue ich mich darüber, dass sie da jetzt im The Ocean Race jetzt zumindest mal einen kurzfristigen neuen Zielpunkt haben.
Spannend. Sag mal, wann ist denn die Deadline eigentlich für so konkurrenzfähiges Boot für die Vendée gebaut zu haben oder einen Auftrag gegeben zu haben? Wann ist denn da, bis wann müssen die denn ihre Kohle alle, ihren Gürtel Ceinture also, geöffnet
haben? Ich weiß nur,
um noch teilnehmen zu können.
Er hat ja gerade schon von Kamaz gesprochen, der hatte ja, genau, haben wir auch drüber berichtet, der wollte Ocean Race und dann Vendée Globe und der hat schon gesagt, fürs Ocean Race jedenfalls, das wird nicht funktionieren, allein schon von der Deadline her, also das ist vorbei und das heißt, hat der sich irgendwie was für, er hat dann gesagt, ich glaube, er müsste einen Sponsor kriegen bis ja im Frühjahr nächsten Jahres, wenn ich das richtig, oder? Ja, nee, kriege ich ohne Gewehr. Aber auf jeden Fall, die eine Deadline ist jedenfalls schon abgelaufen. Und ja, da müssen die müssen die Entscheidungen langsam fallen. Ne? Nichtsdestotrotz es gibt doch viele Neubauprojekte jetzt. Also ich meine, Michael hat ja recht, das ist ja spannend, aber ich habe nicht das Gefühl, also die, guck mal, Rouillon baut doch, auch wenn er jetzt noch keinen Sponsor für die laufenden Kosten hat, gibt alte Boote. Na, ich bin gespannt. Also,
ja, Justine zum Beispiel ist der super positive Aspekt, ne? Weil Justine Metro ist alles in trockenen Tüchern, bloß ihr altes Boot ist noch nicht verkauft.
Ja, ja. Und wen hat sie noch?
Aber also, das ist eine Nebensächlichkeit.
Wen hat sie noch als Sponsor? Was bei Justine?
Na, die bleibt bei ihrem Teamwork.
Richtig. Und wir haben.
Wenn du die mal siehst, sag ihr boat24.com, da wird es los.
Ja, da kann ich jetzt noch einen ganz schnellen rüber zu boat24 nochmal schnell machen. Alles. Ja. Weil, ja, Leute, das ist jetzt an die IMOCA-Klasse gerichtet. Im Moment sind auf der IMOCA-Klassenseite 33 Boote zum Verkauf. Die sollten jetzt wirklich mal langsam anfangen, die rüber zu boat24.com zu scheffeln, damit die jetzt endlich mal verkauft werden. Das kann doch wohl nicht wahr sein.
Ja, die letzte da war ja immer eins. Hier das alte von Sedlacek war das, glaube ich. Das sah so ein bisschen aus wie Captain Brauner Bär. Das weg, das verkauft. Also, genau,
ja.
Für Gisela.
Aber ja, der IMOCA, mit dem Boris Herrmann seine erste Vendée Globe gemacht hat. Der ist auch bei boat24.com zum Verkauf gestanden. Noch während der Vendée Globe. Und ist auch verkauft worden. Cool. Aber hier innerhalb der Szene, wie wir ja alle wissen. Aber gut.
Perfekt. Ja.
Ja gut, das wird spannend, wie das weitergeht jetzt. Ne? Muss mal bis zum nächsten Frühjahr, dann muss ja eigentlich so, jetzt kommt der Winter. Und das ist ja, ich meine, Simon hat das ja erzählt, was so eine Kampagne kostet. Das ist ja nun jetzt echt kein Kleingeld. Naja, meinte die Bandbreite von, weiß nicht, was hat er gesagt, von 2 bis Boris wird da der keine Nummer, aber das wird wesentlich höher sein. Also gibt es da so eine Richtlinie, was du brauchst, um so eine Vendée zu fahren?
Haben wir schon öfter darüber berichtet.
Ja, Carsten, das weißt du. Ja,
wir haben immer gesagt, 7 Millionen kosten Bau. Das hat sich, glaube ich, auch nicht verändert. Da wird sie sicherlich nicht günstiger irgendwie werden. Und dann die Laufenkosten waren dann so 2 Millionen, 2, 3 im Jahr auch. Ich meine, wir haben ja auch so ein paar Typen, ich habe eher so...
Ja, unbedingt.
Für was? Das sind ja auch, ist so ein Generationenwechsel hier, MACSF, ne, von Isabel. Da ist doch der der baut auch neu. Und du hast zwar gerade Gutschalt, ich meine doch aber auch, ist der nicht, hat der nicht mit Layton oder seinem alten Sponsor? Ja, jedenfalls hatte ich da gedacht, aber du hast recht, es ist noch nichts verkündet worden. Ne? Aber der ist ja aktiv, hätte ja, glaube ich, auch in einem anderen Projekt sein können. Naja, ich glaube, der wird schon was finden. So kann, zumindest muss man es doch auch gucken. Neubauprojekte, das haben wir ja letztens nochmal aufgeschrieben, gab es schon eine ganze Menge. Also die ganzen, das war doch eher das Problem, dass die Bauplätze einfach gar nicht vergeben wurden, dass es keine Bauplätze mehr geben konnte, weil man sich da schon rechtzeitig entscheiden musste. Also, wir werden sehen, was nachher für ein Feld bei rauskommt und und lassen uns einfach auch positiv überraschen. Also ich denke, das ist schon so eine, auch der Erfolg der Vendée Globe, den hat ja auch niemand angezweifelt als Veranstaltung als ich. Aber okay, der neue Aspekt ist jetzt Frankreich, Wirtschaft, klar, hat man immer, muss man immer dazu sehen, ja.
Für was werden denn diese, ich sag mal, in Anführungsstrichen alten so von Metro oder Malizia, wird das veröffentlicht, was sie dafür nehmen, wie viel Geld es da gibt?
Nee, das wird ziemlich stark verhandelt dann jeweils. Ne? Da gibt es so einen Ausgangspreis. Ich könnte jetzt lügen, ich weiß es nicht so 100% genau, aber es wird so von ungefähr 1 Million geredet bei dem Boot von Justine. Aber bitte nagelt mich da nicht drauf fest, weil das ist jetzt wirklich ein Gerücht, was so ein bisschen rumschwebt. Alles andere wird schwer unterm Deckel gehalten. Ne? Das manchmal kommt raus, wenn es dann definitiv verkauft wurde, zu welchem Preis es verkauft wurde. Aber wenn das jetzt noch so in der Verkaufsphase ist, also da hörst du eigentlich ganz selten mal wirklich konkrete Zahlen.
Das ja, besonders, wo die auch offenbar nicht konkurrenzfähig sind irgendwie, ne? Also die letzte Generation, ich meine, davor konnte man noch sagen, wo du noch sagst, Bester Wenn hatte ja nun gewonnen, davor die Wonnie Globe, mit denen sagen wir immer mal Stummelflüglern, und die neue Generation hatte ja noch nicht funktioniert, genau, ja. Ne? Und danach, da haben sie, oh, jetzt vielleicht nicht Fräuler, waren plötzlich hoch im Preis und haben sogar Monsieur Leroy hat ja sogar einen neuen Nicht-Fäuler gebaut und ein Ferré hat ja auch einen Nicht, also wo man sagt, oh, es geht, aber das hat sich ja jetzt nun alles, muss man sagen, es geht nichts an einem Neubau vorbei. Wobei man jetzt sagen muss, die Frage ist ja, das hat so eine Kiste, die wie massiv jetzt, die Vendée Globe gewonnen hat, kann die noch eine zweite Vendée Globe so schnell segeln? Das weiß man nicht. Also vielleicht kann das ja durchaus funktionieren. Also Frage, musst du wirklich einen Neubau haben? Ne? Aber davor die Generation, und davon sprichst du ja quasi, wenn Charal, also da ist ja eigentlich kein Blumentopf mehr mit zu gewinnen, auch wenn die Foils haben. Also so sieht das jedenfalls aktuell ja aus. Und beim Ocean Race, guck mal, das ist ja quasi eine Generation, nein, der ist noch vorher, ne? Also hier der Amala ist ja noch älter, aber ja, wie auch immer. Aber da muss man ja auch sehen, welchen Wert haben die denn sportlich überhaupt noch? Und ich glaube, nicht voll geht gar nicht
mehr an den Start. Ich habe mal geguckt, die auf der Seite, die haben natürlich, wenn du jetzt irgendwie so ein neues Boot kaufen willst, steht da kein Preis, aber hier ist zum Beispiel 2013 IC, das war wohl mal von hier Dennis von Weinberg, der hat das mal 2013 gebaut, das kostet 995.000 Euro. Also das, eine 13 Jahre alte Karre kostet noch eine
Million. Die geht dann für 650.000 weg, wenn sie weg.
Ja gut.
Also wirklich, da wird ganz schwer gehandelt. Ne? Aber, ja, gut, klar, logisch, wie überall, ne? Bei größeren Projekten ist ja logisch. Ich meine, so eine Million, das steckt man ja auch nicht mal so schnell in so ein Boot rein, von dem man von vornherein weiß, okay, der wird hinterher dümpeln.
Ja. Karakoram, kennt ihr die noch? 2004, die darf auch gar nicht mehr mitfahren, ne? 2004. Karakoram heißt die, Bilder JVM, Mai 2004 zugelassen, refitted vor 2024, Benoit Stichelbau, also dann war die dabei, aber die stieg nicht für das war. 400.000 kostet die. Das ist lustig auf der Seite. Man kriegt auch Zubehör. Man kriegt auch einen Mast von 2022, einen kompletten Mast. Das Einzige, was du bei Zubehör nicht findest, ist was? Ratet?
Uchs. Ja, sag schon.
Komm. Was wird am meisten gebraucht? Ja. Uchs, genau. Es gibt keine Uchs-Gebrauchte.
Oh nee. Das ist fast so schlimm wie Boris Herrmann Krepp.
Aber es ist also, aber, ich meine so, dass, ja, aber das toll, ist auch, ja. Das ist auch keine nachhaltige Nummer, wenn du das denkst, ne, was die da reinbuttern, wie viele Kohle die auch verlieren an diesen Schiff. Das ist schon echt, echt irre viel. Da ist ja dann segeln die einmal um die Welt 80 Tage und dann steht die Karre zum Verkauf und kriegst eigentlich nichts mehr für, wenn die 7 Millionen gekostet hat.
Aber ich glaube, wenn die schnell sind,
Rang und Namen
sind da schon nochmal 3-4 Millionen für. Also wenn du so eine Kiste jetzt wie der
die Kiste, garantiert.
Hier, ne, wo jetzt Rouillon mitgefahren ist, wo ja jetzt ja auch gerade, es ist ja im Grunde alte Generation, ein Jahr alt oder einmal 4 Jahre alt, ne, vor ist immer in diesen Zyklen, 4-Jahres-Zyklen, und die fahren ja alle. Also wenn das jetzt sich irgendwelche, das ist auch der Grund, wieso die jetzt sagen, ey, wir wollen keine Foils kein T-Foil am Ruder machen, was ja, womit die viel besser fliegen würden, weil um eben gerade das noch so hinzukriegen, dass die ältere Generation auch noch funktioniert, das machen sie eigentlich, muss man sagen, sehr erfolgreich, die Imoca-Klasse, und jetzt ist halt so ein Umbruch, und jetzt davor war es ja nur, okay, Stummelflügler gegen Langflügler, das war schon ein größerer Umbruch, ich weiß gar nicht, muss man ja sehen, wie denn die neuen Boote nachher dann wieder performen gegeneinander. Aber eigentlich, so habe ich gelesen, wird der Performance-Zuwachs als nicht so groß gesehen, weil es ja auch schon diese neuen Fräuler jetzt die nächste Entwicklungsstufe ist. Das ist ja wie bei den America's Cup, an der Spitze wird das immer, immer kleiner, je länger so eine Formel, das ist ja im Grunde auch eine Box-Rule, in die Mokas reingebastelt werden. Das war, wenn wenn ihr euch erinnert, letzte America's Cup 2007 war ja im Grunde mit dieser AC-Klasse das letzte Mal, wo die genutzt wurden. Nachher wurden die Wanden nochmal verdünnert, also viel, viel schmaler gemacht, ganz klar, und an jedes Mosaikteilchen nochmal in CW-Wert ausgemessen, wo nachher so wirklich an den hauchdünnen Kleinigkeiten rumgefeilt wurde, um dann einen kleinen Fortschritt zu haben. Und das war dann, danach war die Klasse dann auch durch. Und wenn du was Neues hast, dann hast du natürlich größere Schritte. Ja.
Das hat mir Boris damals erzählt, ich war mit dem mal essen, ist schon ewig lang her, da hat er erzählt, dass das ein großer Traum war und dann, dass es so teuer ist. Und habe ich gesagt, wie nimmst du nicht ein älteres Boot und gebaut? Und meinte er, naja, weil ich will, wenn ich da mitfahre, will ich auch vorne mitfahren. Und habe ich gesagt, ja, wie sind die denn in 4 Jahren so viel schlechter? Und meinte er, naja, weiß nicht, wenn die einen halben Knoten schneller sind,
ja.
Bei 24.000 Seemeilen oder 80 Tagen, ist das echt eine ganze Menge, die da zusammenkommt. Klar, das ist natürlich... klar, wenn du da vorne mitfahren willst. Ich habe aber mein Boot gefunden, glaube ich. Meint ihr, dass ich Rabatt kriege, weil MSM dann ist zu verkaufen? Von Conrad Coleman. Der hat keinen Preis genannt, aber die kann ich mir, die hat er ja selber gerefittet, so wie ich meine Boote. Und ich finde es auch lustig, da siehst du mal so eine Größenordnung. Ich meine, so ein Coleman auch, weil, also jetzt den als Beispiel, wie das so läuft, weil du denkst, der verkauft jetzt einen Broker oder sowas. Nee, da steht conradcoleman@gmail.com und seine Telefonnummer ist da auch mit eingeblendet. Kannst dich direkt bei ihm melden. aber da siehst du mal, weißt du, ich meine, der ist jetzt nicht im Verdacht, dass der mit Geld zugeschissen wird. Und der hat sich verschuldet und jetzt hast du da so ein Boot. Wer soll diese Karre kaufen? Ja, das muss ja irgend so ein Typ sein, der sagt, ja, komm, hab ich mal Bock, im Mocker zu sehen, so eine alte Kiste. Aber das ist ja jetzt nicht mehr, das ist ja jetzt kein Regattaboot mehr in dem Sinne.
Mhm. Ja, aber das ist ja auch so dieser Abenteuereffekt dann wieder. Also ich habe das gerade neulich noch gelesen, die Imoca-Leute, die schicken ja schon, und auch Vendée Globe-Leute, die schicken ja schon mal so zwischenreihen so Informationen raus, so nach dem Motto, um die Flamme wirklich heiß zu halten. Und es wird wirklich jetzt im Endeffekt ganz oft gesagt, immer wieder betont, dass Vendée Globe ja letztendlich auch ein großes Abenteuer ist. Und du musst da nicht vorne mit segeln, sondern das Abenteuer als solches an diesem legendären Event teilgenommen zu haben. Und ich glaube, da springen wirklich noch einige auf diesen Zug sozusagen. Also denke ich jetzt mal. Oder seht ihr das anders? Also ich glaube, das ist noch immer ein Aspekt. Wir reden natürlich immer gerne von denjenigen, die ganz vorne segeln und die wirklich jetzt da, sagen wir mal, auch für die entsprechende
Publicity sorgen.
Aber was da so, guck mal, wie oft haben wir über Pipair geredet? Über Pipair, ja? Während der Vendée Globe. Das war doch eine unserer Heldinnen, oder?
Genau. Ja, aber hier ist ja ein gutes Beispiel, weil die sucht ja auch ohne Ende Kohle. Aber hier dein Freund Boissier oder hier aus Les Sables, wie heißt er noch?
Boissier, Arnaud Boissier, ja.
Genau, mit seinem Mastbruch ist auch da angetrieben, da bei Schmiddel, haben wir doch noch drüber berichtet. Aber der hat ja tatsächlich jetzt schon ein Boot und der wird ja auch wieder mitfahren. Insofern. Ja, natürlich kommen da welche dazu, aber es werden wahrscheinlich eben nicht diese Nicht-Foiler sein, sondern eben oft, er hat ja jetzt auch, hat das hier Guyot hat er bekommen, wo Dutroux mitgesegelt ist und die sind ja schon zusammen irgendwie double-handed irgendwas gesegelt und das ist so der nächste Step und hast ja auch oft über ihn auch berichtet, das ist ja spannend. Genau, also das ist ja, also die wird es bestimmt auch geben und hat ja auch den Charme, aber klar, aber die werden natürlich auch nicht, die werden es nicht einfach haben, da irgendwelche halt Sponsoren oder Geldgeber zu bekommen, weil du musst ja erstmal eine Geschichte hinkriegen, die auch jemand interessant findet, ne? Sind nicht alle wie unsere Violet, die dann auch, wo du Reichweite mit generierst, allein dadurch, dass sie mitfährt, ne?
Carsten, du hast, glaube ich, einen französischen Anbieter für Internet, weil der, glaube ich, gerade die Datenrate runter. Du hörst dich sehr abgehakt an.
Ja, ich weiß nicht, ob ich auch immer nur auch abgehakt. So empfindet.
Ja. Ich habe es auch genauso gehört, aber ich habe jetzt nicht diesen bissigen Kommentar dazu gebracht. Ne? Das wollte ich jetzt nur mal ganz kurz unterstreichen.
Ja. Das ist mein Part in diesem Podcast.
Ja, genau, ja.
Aber ist doch, man soll da mal aufhören, wenn es am bissigsten ist. So habe ich es mal gehört.
Ja, genau.
Wir sind, glaube ich, für heute durch. am bissigsten. Wir würden uns nochmal melden, wenn die im Ziel sind. Wenn das so weitergeht mit dem Wind, dann melden wir uns dann Ende Dezember. Ne, die sollen am Wochenende einlaufen, aber es ist ja, noch ewig. Noch
weil wir richtig weit segeln. Die haben noch, was weiß ich, noch
richtig weit.
Nee, die haben noch echt ne, vor sich, oder?
Ja, die müssen ja erstmal durch Scoring gehen. Da haben sie noch nicht mal die Hälfte, wenn ich mir das auf der Karte... Also die Karten verzerren ja immer so ein bisschen. Aber ja, da ist noch ordentlich was zu fahren. Und dann müssen sie ja noch unten um den Stiefel rum. Dann gibt es auch noch so ein paar virtuelle Tonnen.
1435.
Also, 1435. Seemeilen. Genau, über Sizilien. Die fahren da nicht einfach unten durch, sondern über Sizilien.
Drüber, ne? Ja,
über Sizilien. Nee, die müssen, ja, genau, ja. Nee, die müssen nördlich von Sizilien. Da müssen wir wieder zurück, weil das wieder so ein virtueller Wegpunkt ist. Dann fahren sie fast bis nach Griechenland, müssen dann auch wieder um so einen Wegpunkt rum und dann fahren sie hoch nach Booker Bay. Den Namen finde ich immer noch geil. Ich dachte immer, das wäre in Amerika, Booker Bay. Aber dann fahren sie relativ straight hoch, wenn Wind ist, weil wenn nicht, fahren sie wieder Zickzackkurs. Aber jetzt im Moment würde ich sagen, wenn ich so die Fingermessung mache, haben sie jetzt die Hälfte zum Scoring Gate nach einem Tag. Ich bin gespannt, ob die vielleicht nicht diese Wegpunkte wegnehmen, wenn das jetzt zu lange dauert, weil haben wir ja gelernt, auch in Portsmouth war das, da haben sie auch mal Wegpunkte hingestellt, damit die später reinkommen, damit die Leute die auch sehen können. Ja. Ich wünsche euch einen geruhsamen Abend.
Ja, und allen anderen auch. Ja, wirklich.
Unseren Hörern danke fürs Hören und wir Tschüss. Hören und sprechen uns. Ciao, ciao.
Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.
Segelreporter, IMOCA Spezial. Der Podcast mit Carsten Kemling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von boat24.com. Die Bootsbörse mit über 33.000 Angeboten. www.boat24.com